Wir haben die Straße gesperrt. Keiner darf raus.
Und was auf der anderen Seite, also vor der Bäckerei?
Da ist auch gesperrt.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Ja, gut so, sage ich. Gut so. Vorne absperren, hinten absperren und dann müsst ihr alle bei uns bleiben und könnt nie wieder einen anderen Podcast hören.
Ja, der Herr Westerholt, der übt noch ein bisschen an seiner Schurkenlache. Dann nutze ich die Zeit und sage einfach schön, dass ihr da seid.
Ja, schön, dass ihr da seid und nie wieder weg könnt.
Keine Angst, der beruhigt sich gleich wieder. Wir nehmen euch heute mit in eben diesen Film, in dem plötzlich eine ganze Straße gesperrt ist, keiner mehr weg kann, aber auch keiner weiß warum, nämlich in Black Box ab Donnerstag neu im Kino.
Okay, ich lasse das sein an dieser Stelle. Dazu freuen wir uns auf Schauspielerin Luise Heyer, die nämlich darin eine der Hauptrollen spielt und uns zum Schreibtisch-Talk hier im Büro besucht hat. Außerdem hat die feine Frau Wollner noch Past Lives für euch mitgebracht. Seit der Berlinale höre ich mir schon an, wie toll der angeblich ist. Heute werdet ihr alle meine Leidensgenossen.
Sagt ausgerechnet der Mann, der ab jetzt ernsthaft einen auf Katzenpapa macht?
Mitnichten. Missverstehen Sie mich, wenn dann wenigstens richtig, Frau Wollner. Ich, also Ausgeburt eines mit Katzen wirklich nicht das geringste anfangen könnenden Hundepapas zweier rotznasiger Wunderköter, wollte einmal über meinen Schatten springen, dachte, okay, da kriegst du diesen Kinofilm angeboten, der da heißt Cat Daddies, Freunde für sieben Leben, auch jetzt ab Donnerstag im Kino. Noch dazu ist ja heute 8.8. Weltkatzentag, naja, denke ich also noch so bei mir, okay, es klingt jetzt schon einigermaßen creepy, ein Film explizit über alleinstehende Männer, die sich Cat Daddies nennen und von ihrer life-changing Experience durch den Besitz einer oder mehrerer Katzen erzählen.
Hast du ein Selbsthilfebuch geschrieben?
Nach dem, was ich gesehen habe, bin ich kurz davor, es zu tun. So, ich war also schon aufs Allerschlimmste gefasst. Dann allerdings, glaub es oder nicht, dann starte ich diesen Film und muss zugeben.
Musst was zugeben?
Dass ich sowas von Recht hatte mit meiner Angst. Dieser Film startet in einem amerikanischen Wohnzimmer eines Mannes so Mitte 30, der vier Schälchen, offensichtlich voller Katzenfutter, auf seinem Wohnzimmertisch stehen hat.
Ich weiß nicht, ob ich dir weiter zuhören möchte. Ich ahne Fürchterliches.
People see a cat dad and they're like, oh, you must be weird and creepy and I feel like we're getting to a point where it's gonna be okay to be like, yeah, I have cats.
Ja, er ruft wirklich seine vier Katzen, klopft so mit den Fingerspitzen auf den Tisch, auf dem die Schälchen stehen, was diese verwöhnten, faulen Viecher aber überhaupt nicht mal interessiert. Also hebt er sie, eine nach der anderen, auf den Wohnzimmertisch, auf dem diese vier Felldieven dann anfangen, wirklich höchst gelangweilt, ihr püriertes irgendwas Ragout mit Petersiliesträußchen zu fressen, während er hinter ihnen auf dem Sofa sitzt und so tut, als würde er zur Musik im Hintergrund auf ihren Katzenrücken Klavier spielen.
Eieiei, das ist schon einigermaßen hart. Möchte ich wissen, wie es weitergeht?
Ja, als hätte ich das auch nur einen einzigen Müh länger ausgehalten. Also nach 56 Sekunden von Cat Daddies, Freunde für sieben Leben, war ich leider raus. Da ich jetzt aber nicht völlig abschätzen kann, welchen Perversionen ihr so privat alle nacheifert, gibt's ja vielleicht jemanden, der sich auch die restlichen, sicherlich äußerst geschmackvollen 84 Minuten dieser Doku noch anschauen möchte. Vielleicht mache ich den Film auch einfach abends mal für Harry und Lenny an, wenn
deine Hunde.
Ja, wenn wir nicht zu Hause sind. So Doc-TV-mäßig, habe ich gedacht. Ja. Vielleicht erfüllt es da noch seinen Zweck.
Nicht, dass die beiden hinterher auch noch nur auf dem Wohnzimmertisch fressen wollen.
Leider ein berechtigter Einwand. Ich lasse das deshalb lieber. Stattdessen gehen wir beide genau von dort, vom Katzenwohnzimmertisch, direkt in einen Berliner Hinterhof, in dem die Kacke dampft, und zwar in mehrerlei Hinsicht.
Kommen Sie mal ganz kurz. Gucken Sie mal. Gucken Sie sich das mal an. Ja? Das ist eine Schande ist das. Unter meinem Fenster, ich kann nicht mal mehr das Fenster aufmachen, wegen der Fliegen. Und dann der Gestank. Ja? Ich dachte, das ist vorübergehend. Jetzt kommt noch der Müll von der Bäckerei dazu. Was soll das?
Haben Sie mich deshalb mit einem Ei beworfen? Nein?
Wovon reden Sie? Warum soll ich denn sowas Absurdes tun?
Herr Bär, ich denke...
Herr Dr. Bär, bitte, ja?
Ja, Herr Dr. Bär, ich meine, Sie sind Lehrer, nicht wahr? Sie sind ein guter Lehrer, sicherlich. Und dann so eine Aktion, wir können doch über alles in Ruhe reden.
Streiteskalation über stinkende, nein, nicht Katzen, sondern über stinkende, überfüllte, umgekippte und kaputte Mülltonnen in einem Berliner Innenhof oder wie es hier in der Hauptstadt heißt, Donnerstag.
Dr. Erik Bär, gespielt von Christian Berkel, ist hocherzürnt, weil unter seinem Fenster im Innenhof jetzt noch mehr Mülltonnen stehen sollten. Also beschwert er sich bei Herrn Horn, gespielt von Felix Kramer.
Horn hockt seit neuestem in einer gläsernen Box im Innenhof. Darauf steht East-West Management. Das ist die Firma, die schon einige Wohnungen im Haus aufgekauft hat. Aber eben noch nicht alle. Also es gibt noch Mieter, die entweder nicht raus wollen und vielleicht oder vielleicht auch nicht ihre Wohnungen kaufen wollen. Also bei einigen steht das so sehr auf der Kippe. Es ist auf jeden Fall eine angespannte Situation da in Prenzlauer Berg.
Insofern ist das hier zwar ein Spielfilm, ein Thriller, wie sich noch herausstellen wird, aber auch ein Gentrifizierung- und Gesellschaftsthriller und dadurch fast mehr Doku als Spielfilm. So oder so ähnlich läuft es in Berlin, auch in anderen Großstädten natürlich, nämlich gerade ständig ab.
Wir lernen nach und nach die ProtagonistInnen dieses ehrenwerten Hauses kennen und dann, ganz plötzlich, kann hier wirklich keiner mehr rein oder raus.
Ein ziemlich martialisch wirkendes Einsatzkommando der Polizei ist angerückt, hat die gesamte Straße vor und hinter dem Haus gesperrt. Keiner kann diesen Innenhof mit dem Glaskastenbüro mehr verlassen und damit noch nicht genug.
Also, wie die Polizei schon sagte, die Straße ist gesperrt. Niemand darf rein oder raus, also in den Hof. Und zum jetzigen Zeitpunkt werden aus Sicherheitsgründen keine Informationen herausgegeben.
Aber wie lange wird denn das dauern?
Ich weiß es nicht.
Gilt das jetzt nur für unsere Ecke? Weil im Netz steht nichts darüber.
Also man hat uns versprochen, dass wir so bald als möglich eine Erklärung bekommen. Und ich bin hier, ich bleibe hier und werde das Ganze verfolgen. Sie können jederzeit zu mir kommen.
In rasend kurzer Zeit entwickelt sich in diesem Innenhof, in diesem uralten, runtergekommenen Haus, ein Mikrokosmos an Misstrauen, Angst, gegenseitigen Vorwürfen und Verdächtigungen und quasi damit auch so eine Art Mikrospiegel der Gesellschaft. Und mittendrin ist halt dieser sehr strange Immobilienfuzzi Johannes Horn.
Hallo. Sie schreiben hier, wir sollen Sie über verdächtige Aktivitäten informieren. Können Sie uns erklären, was genau Sie damit meinen?
Das gibt's doch gar nicht zu verstehen.
Sollen wir uns gegenseitig ausspionieren?
Es ist Ihnen vielleicht nicht aufgefallen, aber hier gehen Leute ein und aus, die wir nicht kennen.
Und?
Ich spreche von Aktivitäten in Wohnungen, die uns nicht gehören.
Polizei rings ums Haus, Hubschrauber in der Luft und im Haus und immer wieder auch dem Innenhof mehr und mehr verunsicherte und verstörte BewohnerInnen, die plötzlich anfangen, sich alles Mögliche gegenseitig vorzuwerfen und zu verdächtigen.
Hier, überall. Die Gebäude sind alt. Wir müssen dringend eine Lösung finden. Wir sind hier mitten in der Stadt. Ein gewisser Lebensstandard sollte das schon sein, oder?
Absolut, ja. Und der Müll gehört dazu.
Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben hier vielleicht eine Terrorzelle, die Polizei ist da und Sie reden die ganze Zeit nur über den Müll. Kann man nur so egoistisch sein? Wieso? Das geht doch auch alle an.
Eine von denen ist Henrike Koch, gespielt von Luise Heyer. Das ist eine junge Mutter, die eigentlich auf dem Weg sein wollte zu einem für sie sehr wichtigen Vorstellungsgespräch, das jetzt halt auch zu platzen scheint. Und es ist zwar nicht wie bei Christopher Nolans Dunkirk, wo man die Uhr wirklich im Film ticken hört, aber es ist schon so ein bisschen, finde ich, in dem ganzen Film so eine innere Uhr, die eigentlich mittickt.
Es ist eine innere Uhr, die mittickt und ich finde es auch ein ständiges Verschieben von Sympathien und Unsympathien, die man hat, weil es ein sehr ambivalentes Figurenensemble ist, gespielt unter anderem von Anne Ratte-Polle, von Anna Brüggemann, von Inka Friedrich, von Christian Berkel, den haben wir schon genannt, Felix Kramer. Und es ist so, du leidest mit denen auf der einen Seite mit, du baust aber auch sehr schnell Antipathien gegen sehr, sehr
Distanz
viele
auch, und weil auch, du nicht weißt, wem man da überhaupt trauen
und
kann.
Und am Ende kann man eigentlich niemandem trauen. Ich finde auch das Plakat schon großartig. Auf dem Plakat ist nämlich das Klingelschild dieses Hauses und du hast an den ganzen Klingelschildern nicht die Namen der Rollen, sondern die Namen der SchauspielerInnen.
Regie geführt hat Asle Özge bei diesem Film. Mit Luise Heyer haben wir drüber gesprochen, wie das war, diesen Film zu drehen. Dazu kommen wir gleich. Ich habe tatsächlich selten in einem Film, muss ich sagen, so oft das Gefühl gehabt, ich sei auf der richtigen Fährte zu verstehen, worum es eigentlich geht im Film, um das dann aber 30 Sekunden später wieder über den Haufen zu werfen. Vielleicht ein Film, wenn ihr reingeht, bei dem ihr euch drauf einlassen müsst, dass es nicht dieses eine Thema gibt, dass es nicht diesen einen roten Faden gibt, außer, wie du dann gesagt hast, vielleicht der Hauptdarstellerin, mit der wir gesprochen haben. Wir freuen uns, dass sie hier ist, die Mutter von Harpe Kerkeling. Luise Heyer ist ja, bei uns. Okay. Hallo, grüße dich.
Hallo, ich freue mich auch.
Wie sehr ist diese Rolle verhaftet? Wie sehr wirst du damit noch identifiziert und drauf angesprochen?
Also wenn ich erkannt werde, dann meistens wegen der Figur. Beziehungsweise ist es eher so, dass man erkennt mich irgendwoher und dann werde ich immer gefragt, woher kenne ich dich denn? Und früher habe ich dann irgendwelche Independent-Filme aufgezählt. Also ich gucke gar keine deutschen Filme. Und jetzt kann ich immer sagen, ja, das Bekannteste, glaube ich, ist die Mutter von Harpe Kerkeling. Ah ja, genau, die Mutter, das war's, ja, ja.
Kommen dann auch Sprüche direkt?
Nee, meistens Wertschätzung.
Absolut zu Recht.
Ja.
Ja. Aber ist das auch in deiner Wahrnehmung so viel besser geworden, wie wir immer hoffen? Was du gerade gesagt hast, Leute, die sagen, ich gucke keine deutschen Filme. Weil ich habe so das Gefühl, dass der Ruf des deutschen Films in den letzten Jahren eher wieder deutlich besser als schlechter geworden ist.
In der Branche schon, ja, würde ich auch sagen. Aber so in der Nicht-Branche, also unter den, also ich weiß nicht, kommt ja immer drauf an, wo man ist, aber ich habe immer das Gefühl, wenn Leute mich ansprechen, was nicht so, jetzt ist es nicht so häufig oder so, passiert nicht täglich, dass es, vielleicht ist es auch gar nicht so, dass sie dann, vielleicht sagen sie es auch einfach nur so, weil sie müssen mich ja von irgendwoher kennen, wenn sie mich kennen, also dass sie eher so tun, als ob, damit man nicht so, sich nicht so wichtig nimmt, also ich glaube, das könnte das auch sein.
Weißt du, ist es generell unangenehm, auf der Straße dann angesprochen zu werden? Oder, also es ist ja ein bisschen Berufsrisiko oder ist es auch schön?
Ja, es ist schon Berufsrisiko. Mal so, also irgendwie ist es auch eine Ehrung. Ich habe gemerkt nach, weil es auch nicht so oft vorkommt, konnte ich das auch auf eine gewisse Art total genießen. Außer wenn es dann immer so ein bisschen awkward wird, weil man dazu gedrängt wird, zu sagen, woher die Person mich kennen könnte. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil man dann anfängt aufzuzählen. Und es ist eigentlich peinlich, wenn man so, du musst mich doch daher kennen oder vielleicht daher oder vielleicht daher oder war es vielleicht doch ganz am Anfang meiner Karriere Soko Leipzig? Also so, da, in der Hinsicht ist es natürlich dann immer blöd, aber wenn Leute wissen, woher sie mich kennen oder es durch der Junge muss an die frische Luft schnell aufgelöst und nicht zu lange dauert, ist es auch total schön. Und oft ist es auch gar nicht, dass man angesprochen wird, sondern dass man merkt, es gibt so ein Double Take im Blick. Und dann wird der Ehemann oder die Ehefrau angestoßen.
Ja, genau.
Ja.
So extra unauffällig.
Ja, genau. Aber das meistens ist es mit einem Lächeln verbunden. Ja.
Ab dem 10. August kommt ein neuer Film dazu, aus dem man dich kennen könnte, nämlich Black Box.
Schön, dass du da warst, Luise Heyer. Danke für den Besuch. Das wäre auch wieder so ein Ding eigentlich, ne? Ich habe mich ein bisschen gefragt hinterher, ist das jetzt schon deutscher, Anna tritt in Mülleimer zu klumpen?
Ich stelle ihn mal kurz weg.
Wolltest du mich treten für diese flegelhafte Bemerkung
dafür
gerade?
Dafür sind meine Beine nicht lang genug.
Ah, okay. Mich tatsächlich ein bisschen gefragt, ist das jetzt schon deutscher Genrefilm, den ihr da gemacht habt? Der ist ganz schwer zu fassen. Der hat natürlich viele Thriller-Elemente. Vieles bleibt ja lange Zeit sehr undurchsichtig. Manches, ich finde auch, das ist kein Spoiler zu sagen, manches bleibt bis zum Schluss undurchsichtig. Wie seid ihr da dran gegangen an diese ganze Geschichte, an die Umsetzung mit diesem doch sehr engen Ensemble, das ja sehr miteinander interagiert, diese 7, 8 Figuren, die ihr seid?
Ja, wir sind, ich glaube, Hauptfiguren sind es 12 tatsächlich. Asle Özgür, die Regisseurin, die macht ja immer solche Filme, die auf Grundlage einer Idee, die sie hat, etwas sehr Kleines erzählt, was aber eine sehr große Bedeutung hat. So. Und ich weiß nicht, hattet ihr Auf einmal gesehen? Das war der Film, den sie davor gemacht hat. Da hat sie zum Beispiel so gearbeitet. Da geht es darum, dass auf einer Party eine fremde Frau da ist. Sie ist am nächsten Tag tot und alle fragen sich in diesem Dorf, was da oder in diesem Ort, was da passiert ist. Und da hat sie so gearbeitet, dass sie jeder Figur nur ihre Szenen gegeben hat.
Das wäre exakt meine Frage gewesen. Hm. Ohne Scheiß jetzt. Genau das hätte ich nämlich gern wissen wollen. Ja. Wusstet ihr von vornherein die gesamte Geschichte?
Also bei auf einmal nicht. Bei Blackbox, ja. Aber man muss dazu sagen, bei Blackbox, das Drehbuch ist, also das als Drehbuch zu lesen, ist relativ komplex und kompliziert, weil es halt so viele Figuren sind. Also eigentlich sieht man nicht so richtig durch. Es gibt schon viele Sachen, wo ich dann, als wir es dann gesehen haben, wo ich dachte, ah ja, okay.
Hast du das dann in der Vorbereitung so gemacht, dass du dir zu Hause wie eine Flipchart hingestellt hast, die Drehbuchseiten auseinander und denen irgendwie die Figuren zugeordnet und am Ende war so ein riesengroßes Mindmap, wie man es irgendwie aus so Investigationsfilmen kennt.
Ja, genau. CSI Miami.
Man versucht, CSI
bei
Kreuzberg.
Dark, die Familienkonstellation zu verstehen. Meine Figur ja auch nicht alle so kennt. Ich bleib dann erstmal bei meiner Figur und konzentriere mich da drauf. Dann bin ich auch nicht schlauer als sie, was ich immer ganz hilfreich finde. Genau. Und hange mich dann da lang. Also ich muss ja nicht alles verstehen als meine Figur sozusagen, um es zu spielen.
Ihr habt einen Pandemie-Kontext zumindest noch in der Geschichte. Mhm. Hattet ihr auch noch Pandemie-Situationen, als ihr gedreht habt?
Ja, wir hatten noch Tests. Ja. Und täglich tatsächlich zu dem Zeitpunkt, immer schön morgens rein in die Nase. Mhm. Oder in den Hals, in den Rachen. Masken, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, hatten wir, oh Gott. Das ist schon wieder so lange her, weiß ich nicht mehr.
Ja. Hattet ihr dadurch denn die Möglichkeit, chronologischer zu drehen, als das sonst oft ist, wenn du Sets quasi der Reihe nach abdrehst? Weil ihr seid ja komplett in diesem Hof und in den Wohnungen. Mhm. Gut, die Wohnungen könnten natürlich auch woanders sein, die könnten irgendwo im Studio weit entfernt sein, aber ja.
Ich glaube, es war relativ chronologisch, aber es war jetzt nicht, sie hat es schon versucht, aber manchmal war das auch dann nicht möglich, wegen Sperrterminen oder bei anderen, ja, oder so. Oder die ausländischen SchauspielerInnen wurden ja auch eingeflogen, wie die halt Zeit hatten und sowas. Aber es wurde schon versucht, das so chronologisch wie möglich zu machen. Und die letzte Szene wurde auch am letzten oder vorletzten Tag gedreht oder sowas.
Es wäre sicherlich interessant gewesen, euch alle 2 Monate einfach in diesen Hof zu sperren, ja, und zu gucken, was passiert.
Ja, genau. Dann,
ja, da hätten sich die Bewohner des Hauses auch sehr gefreut.
Wäre es aber eher ein Jakob-Lass-Film geworden, glaube ich. Also hier ist der Hof und jetzt spielt.
Hier, genau.
Spielt. Da wollen wir hin, spielt los. Ja, es ist auch so ein bisschen natürlich, das Fenster zum Hof. In eurem Fall sind es eher so die Fenster zum Hof. Gemischt mit 8 Blickwinkel, also es wird aus diesen unterschiedlichen Perspektiven erzählt. Habt ihr euch da im Ensemble, ich versuche mir das vorzustellen, so wenn die Figuren sich begegnen, zu sagen, ja, so hast du deins im Verhältnis mit mir verstanden? Worauf läuft das hier hinaus? Also es ist ja selbst beim Zuschauen, wenn du dir den fertigen Film anguckst, teilweise echt schwierig, bis immer zu diesen Stellen im Film, wo die Knoten dann so platzen, so ein bisschen, dass du denkst, alles klar, jetzt raff ich's. So. Aber ich stelle mir das auch beim Dreh interessant vor.
Ja, also ich kann das jetzt nur von meiner Figur sagen, die ist ja sehr, sie steht ja schon sehr alleine da, ne? Also sie hat die Freundschaft oder Bekanntschaft oder was auch immer, aber eigentlich geht's eher sehr viel um ihr Bewerbungsgespräch und wie kriegt sie das jetzt noch hin, gleichzeitig das Kind, das kranke Kind, gleichzeitig diese Beziehung mit dem Mann und dann versuchen noch irgendwie sich bei dem Wohnungsvorkaufsrecht noch reinzusneaken und so. Also sie ist so beschäftigt mit so vielen anderen Dingen, dass sie sich eigentlich gar nicht mit der Nachbarschaft so richtig beschäftigt, außer sie muss. Und das habe ich, also deswegen kam das nicht zustande, dass man fragt, also klar, manchmal so, in welcher Beziehung steht denn eigentlich Caroline, also die Figur von Anne Ratte-Polle und sie, wie gut sind die wirklich befreundet oder so? Ja, das fragt man sich dann manchmal, ja.
Aber kannst du dann, wenn du so eine Szene hast, wo du dich an dem Drehtag mit deinen KollegInnen vor der Kamera streitest oder ihr euch irgendwie so paranoid beschnuppert, könnt ihr dann in der Mittagspause zusammen am Tisch sitzen und danach wieder weiterdrehen oder geht ihr euch dann lieber an dem Tag doch eher aus dem Weg?
Kommt immer darauf an, wie man arbeitet miteinander. Also ich würde sagen, ich kann das schon. ist ja eher so diese so eine Streitmomente, ja? Also wenn man, da geht's ja gar nicht, da streitet man ja nicht und man hasst sich als Schauspieler, sondern es ist ja eine Energie, man bringt so Emotionen als Schauspieler so raus und so. Man ist, glaube ich, eher so stolz darauf, dass man es irgendwie gemeinsam zu einem gewissen Punkt gebracht hat oder sowas, als dass man jetzt sich wirklich anschreit und sich persönlich angreift oder sowas. Also eigentlich ist es eher, dass man sich so im besten Falle wie so ein High Five gibt, weil es so gut funktioniert hat, ja, und sich so echt angefühlt hat.
Ja. Dieses Gentrifizierungsthema des Films, also diese plötzlich aufgebaute Glasbude im Hof, wo dann der Immobilienmensch versuche da so vage wie möglich zu bleiben, da dann drin sitzt. Das ist ja nur auch ein klassisches Berlin-Thema. So, du kommst aus Berlin, lebst hier in der Stadt. Wie nimmst du das wahr, gerade aktuell? Ich habe das Gefühl, dass man hier in der Stadt irgendwie nicht mehr gern drüber redet. So, das, also es ist irgendwie da, aber gerade so im Augenblick, als ob man versucht, es irgendwie totzuschweigen, gerade so ein bisschen.
Na, weil es nicht so viele, weil ich glaube, man, am Anfang hat man sich aufgeregt. In Prenzlauer Berg gab es ja dann, als ich da aufgewachsen bin, gab es ja dann diese Plakate, die dann zu den Sommerferien gemacht war, liebe Schwaben, gute Heimfahrt, kommt nicht wieder. Also, ne, also es wurde sich ja auch dagegen sozusagen gewehrt. Aber das ist ja auch schon seit 20 Jahren. Also es ist ja irgendwann auch, sich immer weiter darüber aufzuregen. Vielleicht muss man auch langsam lernen, sich dem, dass es halt vielleicht dazugehört. So, was nicht heißen muss, dass man nicht darüber auch trauern darf, dass man das Berlin, wie man es kennt und wie man es vielleicht auch lieb gewonnen hat, dass es das nicht mehr gibt oder so. Aber, oder dass man sich nicht mit dem Thema beschäftigt, aber sich jetzt so zu verbittern darüber, fördert ja nicht die Lebensqualität, die man hat, sozusagen.
Ja. Weil ich aktuell, glaube ich, sagen würde, ich kenne keinen, der keine neue, größere Wohnung sucht und sie nicht findet. Das ist halt irgendwie so das.
Weil es ja auch kaum jemanden gibt, der aus einer Wohnung, die mindestens okay ist, freiwillig rausgeht.
Oder wenn man dann eine findet, die doppelt so teuer ist wie die alte und dann auch die alte zum doppelten Preis vermietet wird. Das ist so ein.
Das ist furchtbar.
Es ist ganz, ganz schlimm. Also ich finde das, weil du hast eben gesagt, es redet keiner mehr drüber. Also ich, bei uns beginnen gerade jede Gespräche, wenn du was von einer Vierraumwohnung in Kreuzberg hörst, sag mal Bescheid.
Ja, die einzige Möglichkeit noch ist irgendwie so übers Tauschen, ne? Über diese, also es gibt ja nichts anderes mehr als Wohnungen, die zum Tausch angeboten werden, so.
Aber auch da muss die Haushaltsverwaltung mitspielen.
Ja, genau.
Ja, klar.
Ja, total. Also ich meine, ich wohne jetzt in Köpenick. Da wurden auch jetzt in den letzten Jahren so viele Neubauten hochgezogen mit vor allen Dingen Eigentumswohnungen, die auch wahrscheinlich nicht im Vergleich zu hier, aber trotzdem sehr teuer sind.
Ja.
Natürlich am Wasser, das war alles noch möglich, aber da verändert sich das auch so.
Aber war das auch schon der Wunsch, quasi bisschen mehr raus, bisschen mehr aus dem Zentrum weg?
Also ich habe zwischenzeitlich lange in Kreuzberg gewohnt und in Neukölln habe ich auch gewohnt und dann bin ich in die alte Wohnung meiner Cousine gezogen in Prenzlauer Berg wieder. Dann wurde die zu klein, dann ist meine Cousine wieder eingezogen und jedes Mal ist die Miete deutlich hochgegangen. Aber ich habe mich ein bisschen tatsächlich im Prenzlauer Berg geschämt, mit einem Kinderwagen rumzulaufen. Ich muss es tatsächlich.
Warum? Das haben doch da alle.
Ja, deswegen wahrscheinlich.
Ja.
Also ich fühle mich da nicht wie als wenn ich da ich war auch in dem Kiez, wo ich aufgewachsen bin und trotzdem fühlt es sich alles anders an. Also ohne Wertung jetzt. Und dann haben wir eine größere Wohnung gesucht und dann war Köpenick das, wo wir was bekommen haben. So ist es einfach.
Ja.
So, das ist der Punkt. Und es ist tatsächlich mit Kindern total super, mit Grün und Wasser. Und der Vorteil daran, dass so viel dort gebaut wird, ist natürlich, dass dann der eine oder andere Laden, das eine oder andere Café wahrscheinlich auch noch dazu kommt oder sowas. Ne? Also, dass da mehr Leben dann stattfindet, weil im Augenblick ist es manchmal schon so, dass ich so denke, ich würde gerne einfach mal rausgehen, mich irgendwo hinsetzen und nicht nur in eins von den zwei Cafés, die es gibt oder eins von den drei, sondern so, dass ich mir das aussuchen kann.
Ja.
So. Aber mittlerweile habe ich mich da ganz gut eingelebt.
Ich finde das ganz spannend in unserer Branche, in der wir irgendwie alle tätig sind.
Ja.
Weil du hast auf der einen Seite diese Wohnsituation in Berlin. Frage mich aber auch, wie denken schauspielende Menschen wie du, die hierher kommen, dann darüber, dass ja die Stadt trotzdem immer noch so ein totaler Schauspielerin-Magnet ist. Also du kannst ja ultra viele Biografien durchlesen von schauspielenden Menschen, wo dann drunter steht, lebt mittlerweile in Berlin, so egal wo die herkommen. Also es kommen ja trotzdem nach wie vor alle her. Wahrscheinlich, weil Berlin dann doch als Standort so attraktiv ist.
Na oder, ja, weil alles halt hier stattfindet. Also das gar nicht, dass man jetzt so denkt, man fängt hier was Neues an, sondern hierhin muss man kommen, um auch die Chance zu bekommen. Hat ja viel auch mit richtiger Ort, richtige Zeit, dass du den Fuß in die Tür bekommst, ne? Also hat er weniger mit Talent zu tun, sondern dass du dich halt auch verfügbar machst. Und wenn, also nachdem ich Westwind gedreht habe, war ich ja erstmal 2 Jahre am Theater in Dortmund und da ist erstmal nicht so viel passiert, weil mich aus Dortmund nach Berlin zu holen, war erstmal, also ist dann klar, es gibt genügend Schauspieler.
Ja. Das war nämlich die Frage, wird dadurch auch oder spürst du, dass der Konkurrenzdruck hier in der Stadt auch größer wird?
Nee, eigentlich ehrlich gesagt nicht. Also ich merke schon, dass verschiedene Orte in Berlin, dass ich da einen verschiedenen Bekanntheitsgrad habe. Also dass in Prenzlauer Berg mehr Leute wissen, wer ich bin, als in Köpenick. Das ist natürlich an Köpenick auch sehr schön.
Aber das Prenzlauer Berg ist wahrscheinlich auch ein Ort, wo du einmal spazieren gehst und 5 KollegInnen über den Weg gelaufen bist, oder?
Ja, obwohl ich sagen muss, ich habe das Gefühl, als ich da aufgewachsen bin, gab es mehr Leute, die ich kannte. Also so, bei dem kam auf einmal der, vielleicht war es da auch besonderer oder so, ich weiß es nicht. Und ich war halt noch klein oder aber da dachte ich, sind da mehr Promis rumgelaufen als jetzt.
Drehst du lieber in Berlin oder drehst du lieber außerhalb?
Jetzt gerade familienbedingt drehe ich schon sehr gerne in Berlin. Aber ich mag es schon auch gerne, mich, wenn ich arbeite, darauf konzentrieren zu können und nicht noch nebenbei den Alltag zu gestalten für die Zeit. Es hat beides seine Vor- und Nachteile. So. Aber jetzt gerade in der Zeit, wo die Kinder noch so klein sind, ist es angenehmer, immer irgendwie präsent zu sein. Und auch wenn man den ganzen Tag nicht da ist, aber dass man zumindest den Gute-Nacht-Kuss geben kann oder so.
Ja. Dann wahrscheinlich auch zumindest im Augenblick eher ein Statement gegen Theater in Berlin, weil die Vorstellungen sind abends, es wird oft spät, es sind Engagements über einen längeren Zeitraum. Oder ist da schon die Idee auch in Berlin an einem der vielen Theater?
Puh, ja, also früher, also ich meine, absolut, aber ich habe jetzt so lange... Ich habe so lange kein Theater gespielt. Ich habe überhaupt gar keine Kontakte, Beziehungen, irgendwas. Also ich war halt als ausgebildete Schauspielerin 2 Jahre in Dortmund. Danach habe ich das mit dem Film weiterverfolgt. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. So, ich habe total Bock, mal wieder Theater zu spielen. Muss aber gar nicht an einem, weißt du, ich denke mir dann so, muss es wirklich an einem großen Haus sein, wo der Druck sowieso so da ist, dass man jetzt auch so präsentiert oder spielt man einfach, weil das mein Leben lang schon zu mir gehört, also, ne, so. Mhm. Und nach fast, oh Gott, 10 Jahren, wo ich nicht auf der Bühne stand, so will ich, glaube ich, auch erstmal ausprobieren, ob ich es überhaupt noch kann. Kann ich überhaupt noch laut sprechen und in die 10. Reihe senden?
Ist wie Fahrradfahren.
Das lernt man nicht. Genau. Nein, ja, genau.
Hast du Lampenfieber?
Ja, boah. Schon wenn ich darüber rede, habe ich furchtbar.
Beim Film auch?
Beim Film auch, aber anders. Ja, also da kommt das Lampenfieber dann mit in der Arbeit mit der Regie sozusagen oder mit den Mitspielenden. Oh Gott. So, kommt aus beiden Richtungen. Wow, ich spiele jetzt mit der Person, mit diesem Schauspieler, mit dieser Schauspielerin, die ich als Kind im Fernsehen, wow, Wahnsinn, wie wird das? Oh Gott, hoffentlich super. Oder halt, hoffentlich haben sie jetzt, nachdem ich diesen Preis gewonnen habe, nicht so hohe Erwartungen in mich. Jetzt haben sie so eine, die kann ich ja gar nicht erfüllen. Wie soll ich das schaffen? Mhm. So, ich kann nur enttäuschen. So, was sich dann im besten Falle einfach in der Arbeit legt, sozusagen. Und dann kommt das Lampenfieber nochmal, bevor der Film rauskommt. Mhm. In der Pressearbeit habe ich dafür Lampenfieber. Und bei der Bühne ist natürlich immer, sich unmittelbar dem Publikum auszusetzen, ist natürlich was total Tolles. Aber ein Schauspiellehrer hat mal zu mir gesagt, Luise, es ist echt merkwürdig, weil du kannst total untergehen auf der Bühne, regelrecht verschwinden und du kannst total strahlen sozusagen. Und ich weiß nicht, woran es liegt, aber es, ne, es gibt so Tage, wo man einfach nicht sichtbar ist, weil man vielleicht so in seinem Lampenfieber, in seiner Angst oder so, so gefangen ist, dass man gar nicht aus sich rauskommt und dann im anderen Moment frei ist und dann auf einmal so zack, ah.
Hast du ein Gegengift gefunden oder wartest du dann einfach, dass es vorbeigeht?
Ich habe noch kein Gegengift gefunden. Also beim Film schon so Mut der Verzweiflung. Einfach raus. Und auf der Bühne kann ich jetzt nur aus Erinnerung sprechen. War es dann immer so, dass ich dann trotzdem den einen Räusperer oder den einen Huster oder so gehört habe, obwohl ich ganz genau weiß, wie trocken das in Zuschauerräumen ist und ich selber kriege regelmäßig Hustenanfälle. So, das hat nie was mit dem Spiel zu tun, aber ich nehme es dann immer so direkt wahr, als das ist langweilig, was ich hier spiele. Oh Gott, das ist so.
Du hast eben gesagt, ganz viel oder beziehungsweise viele Karrieren beginnen gar nicht wegen Talent, sondern zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Also Talent ist schon auch
da. Ja, natürlich, ja, genau. Talent ist da, aber ja. Es ist halt, also du kannst Talent haben, aber wenn du nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist, verpufft das Talent vielleicht auch oder wird nicht erkannt.
Ja, genau, das Talent verpufft nicht, aber es gibt halt es gibt so viele Menschen, die also es ist eher die Erfahrung, ja, es gibt so viele Menschen, die talentiert sind, aber noch nicht, ich sag mal, entdeckt worden, wo ich da stehe und denke, hä, wie kann das sein? So.
Aber was würdest du sagen, wann warst du zur richtigen Zeit am richtigen Ort, damit dein Talent entdeckt wird?
Ich hatte total Glück, dass der erste Film Westwind, da gab es eine Besetzung, die feststand, dann wurde ein Jahr nicht gedreht wegen Finanzierung und im zweiten Jahr wurde eine Schauspielerin schwanger und die brauchten eine Zwillingsschwester. Und dann sind sie, weil es ein junges Mädchen war, sind sie auf die Schauspielschulseiten gegangen. Und dann darüber wurde ich dann eingeladen. Also ich hatte keine Agentur oder so. Das war mein richtiger Zeit, richtiger Ort, mein Glücksmoment sozusagen. Und dann natürlich, klar, man muss das auch dann schaffen. Also ich muss natürlich auch anerkennen, dass ich dafür hart gearbeitet habe und so. Aber das war der Moment, auch wenn den Film nicht so viele Leute, nicht so ein großes Publikum gesehen hat, die Branche kannte den Film. So. Oder der andere Moment, dass Simone Bär war an der Schauspielschule, um für irgendwas zu casten, das Weiße Band oder so. Und dann haben sich alle vorgestellt und so.
Gab es irgendwann so einen Punkt, an dem du gemerkt hast, wenn ich jetzt nicht, keine Ahnung, irgendeine oder eine Reihe von katastrophalen Fehlentscheidungen treffe, so dann bin ich jetzt an dem Punkt, an dem es vermutlich laufen wird. Also wo du zumindest dir nicht zwei, dreimal im Jahr wieder die Frage stellen musst, mache ich das wirklich, ist das wirklich mein Beruf, wird das mein Beruf bleiben? Also gab es so einen Moment, gibt es so einen Moment, an den man dann kommen kann?
Na, man denkt das ja, ne? Man denkt so, man arbeitet sich jetzt hoch und wenn man an einem gewissen Punkt ist, ist es ein Selbstläufer. Oder dann muss ich mich nicht mehr sorgen oder so. Und das findet auf jeden Fall nicht statt. Also das ist die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, dass es eher gegensätzlich ist. Da bin ich, glaube ich, auch nicht die Einzige, die das erzählt. So, dann, dass man an einen Punkt kommt, wo man auch die höchste Auszeichnung bekommt, ja, für einen Film. Und dann passiert gar nichts. So, war jetzt nicht unbedingt genau so, aber so, dass man so denkt, hä, jetzt müssten doch so richtig krasse Casting-Einladungen kommen, krasse Filme. Es müsste doch weitergehen, weil mein Weg war ja nie so steil nach oben, sondern kontinuierlich nach unten. Und dann war ich an einem Punkt und dann stagnierte es in meiner Wahrnehmung. Und irgendwann dachte ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist denn, wenn ich gar nicht mehr wenn mich keiner mehr sehen kann? Ich war in zu vielen Filmen, ich habe zu viel gemacht, jetzt will mich keiner mehr sehen, meine Karriere ist zu Ende. Und dann muss man durchatmen. Weil das sieht man ja dann auch, dass es dann eine Zeit lang das Gesicht, was so lange dann irgendwo zu sehen war, ist dann auf einmal nicht mehr da und dann 5 Jahre später kommt es dann wieder. Das heißt nicht, dass die Person in den 5 Jahren nichts gemacht hat, aber vielleicht nicht so große Sachen oder sowas und anders gefestigt kommt, also oder weiß ich nicht. Das ist meine Hoffnung, dass das, was jetzt passiert, Ich weiß, dass es diesen Punkt einfach nicht geben wird, dass man sich ausruhen kann, außer man hat so viel Geld verdient, dass man sagen könnte, man könnte sich jetzt auch zur Ruhe setzen.
Ja.
So, macht das nur noch als Hobby oder so.
Kauft sich einfach sein eigenes Theater.
Kauft sich sein eigenes Theater.
Übt erstmal ganz alleine, ob man es
ja,
kann.
Ja, genau. Und das Kino natürlich.
Aber mit einem Kino, also mit einem, ist das auch immer mein Traum gewesen, ein eigenes Kino zu haben, da zahlt man auch eher drauf, als was man damit reich würde.
Ja, naja. Na, wenn man richtig reich ist, ne?
Also Lotto.
So richtig reich.
Glaubst du, dass man dann glücklicher ist?
Nee, überhaupt nicht. Aber dann könnte man ein eigenes Kino kaufen.
Ihr könnt ansonsten vielleicht jetzt ab Donnerstag erstmal in eins reingehen.
Das wäre ein Anfang.
Könntet euch Blackbox dort anschauen. Ein Film, der die ein oder andere Frage am Ende offen lassen wird. Aber ehrlich gesagt war es, habe ich auch eben in der Filmbesprechung schon gesagt, das, was ich am reizvollsten fand am Film, dass es tatsächlich einer von denen ist, wenn man mit Freunden drin war, man hinterher rausgehen kann und sagen kann, so, da vorne ist die Theke, 3 Bier, wir müssen reden. So. Könnt ihr euch anschauen ab Donnerstag im Kino mit einer ganz fantastischen Luise Heyer. Danke dir sehr für den Besuch hier in unserem kleinen Kreuzberger Büro in eine Stunde Film.
Vielen Dank für das tolle Gespräch.
Vielen Dank, dass du hergekommen bist.
Ja, vielen Dank, dass ich hier aufgenommen wurde.
Wofür bedanken wir uns jetzt?
Wir überlegen uns noch was. Aber das machen wir, während ihr euch was anderes anhört.
Oder ins Kino geht.
So.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Meine liebe Frau Wollner.
Oh Gott, wenn du so kommst, willst du Geld?
Was?
Mein lieber Herr Westdahl.
So, ihr Menschen, die ihr euch da jedes Jahr mit gefühlt einer neunschwänzigen Katze, wie die Mönche in Der Name der Rose, durchs gesamte Festivalprogramm durchgeißelt. Also ich rede von euch, zu denen ich ja nicht gehöre, zu diesem erlauchten, elitären, dann hinterher erleuchteten Kreis an FilmjournalistInnen, die sich wirklich also durch 17 oder mehr Festivalfilme durchquälen. Ihr habt dann aber oft, habe ich schon festgestellt, nach der Durchsicht dieser Filme nicht nur alle viereckige Augen, sondern auch oftmals so einen kleinsten gemeinsamen Nenner. Also es gibt so diesen einen Film oft bei der Berlinale, auf den sich dann alle doch möglicherweise einigen, dass der ein Favorit auf den Goldenen Bär sein könnte. Und in diesem Jahr war das der jetzt am Donnerstag in die Kinos kommt.
Das ist soweit korrekt. Der Film heißt Past Lives. Der hat schon in Sundance begeistert und dann auf der Berlinale im Wettbewerb wirklich gefühlt alle Herzen. Und ja, auch KritikerInnen haben Herzen. Sie kommen selten zum Vorschein, aber ja, sie sind
halt
da
aus Stein
höher schlagen
lassen. Granit oder aus irgendeinem Sandsteinfels, aber ja. Es sind Herzen vorhanden. Ab Donnerstag ist dieser Film, ich hatte es erwähnt, im Kino. Und ich finde, du solltest mit deinem versteinerten Muskel da in der Brust noch ein bisschen mehr drüber schwärmen müssen. In einem anderen Leben ist der Untertitel des Films. Und das klingt bei allem Respekt schon ein klein bisschen cheesy.
Gar nicht. Du musst dir das so vorstellen. Der Film beginnt mit einer Szene.
Doch cheesy.
Eine Bar nachts um 3 mitten in New York am Tresen. Da sitzen 3 Menschen und man ahnt relativ schnell, dass sie irgendwie zusammengehören. Rechts sitzt ein weißer Mann, Mitte, Ende 30, der wirklich gelangweilt Erdnüsse schält und ein leeres Glas vor sich stehen hat. In der Mitte sitzt eine Frau aus Korea und sie ist dem koreanischen Mann rechts von ihr zugewandt. Und die beiden unterhalten sich in ihrer Muttersprache immer wieder kommt es zwischen den beiden wirklich zu so vertrauten Gesten oder auch Lachen.
Manchmal, wenn du Hamburg verlassen würdest, würde ich dich finden. Würden wir zusammen sein? Würden wir zusammen sein?
So, ich habe überhaupt kein einziges Wort verstanden und frage, wo bitte sind die Untertitel, wenn man sie mal braucht?
Im Kino. Ich übersetze. Hätten wir uns getroffen, wären wir ein Paar geworden. Hätten wir uns dann getrennt, hätten wir geheiratet. Und die beiden reden über Wahrscheinlichkeiten, über das, was gewesen sein könnte.
Sagt die feine Frau Wollner jetzt wegen ihrem fließenden Koreanisch, oder wie?
Naja, Untertitel, habe ich mir halt gemerkt, ne?
Verstehe. Bitte weiter.
Na, die kennen sich wirklich schon fast ihr ganzes Leben lang. Die heißen Nora und Hang-Soo, die waren Sandkastenfreunde, zumindest er schon immer in sie verliebt. Bis sie mit 12 allerdings gemeinsam mit ihren Eltern nach Toronto ausgewandert ist, mittlerweile in New York lebt, mit Arthur verheiratet ist, das ist der Mann links von ihr, der sich in dieser Szene ganz, ganz ruhig verhält an der Bar, nicht in die Konversation einmischt, weil er weiß, dass er seine Frau sonst verlieren könnte.
Was für eine gute Geschichte das doch ist. Kindheitsfreunde treffen sich 20 Jahre später wieder und realisieren, dass sie füreinander bestimmt sind. Aber in der Geschichte wäre ich der böse, weiße amerikanische Ehemann, der dem Schicksal im Weg steht.
Halt die Klappe.
Es hat seit ewiger Zeit diesen Jungen in meinem Kopf gegeben. Ich glaube, dass ich ihn nur sehr vermisst habe.
Und vermisst er dich?
Gute Frage, berechtigte Frage.
Meine lautet, was ist das denn jetzt? Ist das eine Liebesgeschichte? Ist das ein Selbstfindungstrip? Ist es eine Auseinandersetzung mit der Heimat?
Alles und nichts. Es ist keine explizite Liebesgeschichte, in der es nur um das Drama geht, die großen Konflikte und Entscheidungen. Der Film erstreckt sich über 24 Jahre und erzählt drei Lebensstationen von Nora und Heisung. Eben mit 12, dem Abschied von der Kindheit, der eigenen Identität. Als sie eben nach Toronto zieht mit ihrer Familie, die beiden sich trennen müssen, dann das Wiederfinden mit 24, allerdings räumlich getrennt und nur dank digitaler Kommunikationswege und dann das erste Treffen mit Mitte 30 und wieder neu gemischten Karten.
Sieht er gut aus?
Ich finde schon. Er ist sehr männlich auf eine Art, die wirklich so koreanisch ist.
Ist er attraktiv für dich?
Ich denke eher nicht. Ich weiß es nicht. Ich denke eher nicht. Es hat seit ewiger Zeit diesen Jungen in meinem Kopf gegeben. Und dann war er dieses Bild auf meinem Laptop. Und jetzt ist er ein Mensch aus Fleisch und Blut. Es ist schon ziemlich heftig, aber ich denke nicht, dass das Anziehung ist. Ich glaube, dass ich ihn noch sehr vermisst habe. Ich habe Soul vermisst.
Da, finde ich, liegt unglaublich viel Sehnsucht drin. Ne? Dass das so gut funktioniert, liegt daran, dass die Dramatikerin Celine Song, die hier ihr Regiedebüt gibt, zu Teilen wirklich ihre eigene Geschichte erzählt. Also diese Geschichte ist autobiografisch geprägt. Und sie hat ein absolut feines Gespür für die Figuren, die sie nie bloßstellt und die Situation auch nie eskalieren lässt. Es stehen immer, was ja sonst sehr selten ist in romantischen Filmen, die Menschen im Vordergrund und keine schablonenhaften Figuren, die sich irgendein Drehbuchautor am Reißbrett entworfen hat. Es ist wirklich eine intellektuelle, es ist eine intime, aber auch eine ausufernde Auseinandersetzung über die Liebe, eine Auseinandersetzung mit der eigenen Ich- bzw. Menschwerdung. Es klingt jetzt ein bisschen cheesy vielleicht, aber bedarf
Stichwort.
Teile, die man verliert, um zu dem zu werden, der man ist. Ist so ein bisschen ein Credo des Films. Es ist wirklich ein intimer Film über die Liebe, zurückhaltend inszeniert. Ich fand ihn unglaublich zärtlich, aber auch wahnsinnig scharfsinnig. Wirklich ganz ruhig, ohne großes Drama, mit der Erkenntnis, dass wenn man sich für ein Leben entscheidet, womöglich ein anderes verliert. Ne? Und das ist ein Film, der mich mitten im Festival mit einer unglaublichen Wucht einfach mitten in mein nicht vorhandenes Herz getroffen hat.
So, dann könnt ihr das ab Donnerstag auch tun, euch mit Wucht treffen lassen. Entweder leiht ihr euch dazu Annas Selbstgeißelkatze oder ihr geht in Past Lives im Kino. Nächste Woche, so viel kann ich schon mal ankündigen, ist hier Schluss mit lustig. So, dann ist Urlaubszeit vorbei, in meinem Fall.
Kind da, in meinem Fall.
Kind da, in deinem Fall. Und es starten Kandahar, die letzte Fahrt der Demeter und kann ja wohl nie wahr sein im Kino.
Ja, kann ja wohl nie wahr sein.
Kann ja wohl nie wahr sein. Das könnt ihr euch dann anhören in genau eben diesem eurem Lieblingsfilm- und Serienpodcast Eine Stunde Film, wenn wir zurück sind. Bis dahin übersteht die kommenden 7 Tage bitte möglichst heil und ohne Kratzer. Wir wünschen euch nur das Allerbeste. Passt auf euch auf. Guckt, das ist im August ganz besonders wichtig, nichts, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache es flimmert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.